an den Grenzen des Raumes. Kehren wir vorerst zu den physikalischen Bedingungen zurück und versuchen wir, die schwarze Lichtlosigkeit in diesem Rahmen zu erklären. Das Wort Rahmen gibt dabei das Stichwort, denn so etwas kann es nur als endliche Form geben. Ein Rahmen begrenzt zum Beispiel ein Bild, und so suggerieren die letzten beiden Sätze, was der gesunde Menschenverstand zu wissen meint, dass nämlich Endlichkeit und Begrenztheit ein und dasselbe sind. Ein Universum, das endlich ist, muss eine Grenze haben, und was unbegrenzt ist, muss auch unendlich groß sein. Oder? Genau an dieser Stelle erweist sich die Bedeutung der Relativitätstheorien von Albert Einstein, die zwar vordergründig nur etwas mit der Geschwindigkeit des Lichts zu tun zu haben scheinen und darüber hinaus Energie und Masse in der berühmtesten aller Formeln verknüpfen, nämlich E gleich mc Quadrat, die aber in Wahrheit die Geometrie des Kosmos und seine Grenzen neu bestimmen und sie darüber hinaus mit dynamischen Qualitäten versehen. Einstein hat bekanntlich zwei Theorien der Relativität aufgestellt, eine spezielle und eine allgemeine. Und es ist vor allem die zweite Stufe, die eine tiefe Einsicht über den Kosmos und seine Dimensionen vermittelt. Einstein selbst hat sie in einem 1960 erschienenen Buch dargestellt, das den schlichten Titel »Über spezielle und allgemeine Relativitätstheorie« trägt. Unter der wunderbaren Überschrift »Betrachtungen über die Welt als Ganzes« erwägt Einstein in einem Kapitel die Möglichkeiten einer endlichen und doch nicht begrenzten Welt. Und er beschreibt im Anschluss daran, wie die Struktur des Raumes nach der allgemeinen Relativitätstheorie aussieht. Die entscheidende Größe, die bei Einstein ins Spiel kommt und seine Auflösung erlaubt, ist die Dimension. Und dieses Wort ist dabei streng geometrisch gemeint. Im Alltag spricht man zwar gerne von der Dimension einer Aufgabe, wenn man ihren Umfang bzw. ihre Schwierigkeit meint, doch in der Wissenschaft geht man genauer vor. Eine Dimension gibt die Zahl der möglichen Richtungen vor, die einer Bewegung zur Verfügung stehen. Und räumlich gesehen stehen drei Freiheitsgrade für uns bereit. Vor oder zurück, rechts oder links und rauf oder runter. Auf einem Schachbrett fehlt die dritte Variante und auf einem schmalen Drahtseil auch die zweite. Gerade Linien bzw. Strecken sind eindimensional. Ebenen und Flächen sind zweidimensional. Und der uns umfangende Raum ist dreidimensional. Wenn eben von Flächen die Rede war, so muss damit nicht unbedingt so etwas wie ein Teppich oder der Boden gemeint sein, auf dem er liegt. Eine Fläche muss nicht eben, sie kann auch gekrümmt und dabei so kompliziert wie ein Sattel gestaltet sein. Die Oberfläche einer Kugel kann als zwar einfaches, aber wirkungsvolles Beispiel für eine verbogene Struktur in zwei Dimensionen dienen. Und an ihrem Aussehen lässt sich nicht nur eine überraschende Einsicht demonstrieren, sondern auch der Weg zu Einsteins Verbindung von Endlichkeit und Unbegrenztheit finden. Die entscheidende Wendung besteht darin, dass die Oberfläche einer Kugel zwar nur endlich groß ist, sie steht ja als abgeschlossenes Gebilde vor meinen Augen, dass sich auf ihr aber keine Grenzen angeben lassen. Wer will, kann seinen Finger in endlosen und immer neuen Schleifen über die Kugel gleiten lassen. Eine Grenze wird er dabei kaum berühren. Ihre besondere Eigenschaft, zugleich endlich und unbegrenzt zu sein, bekommt die Kugel durch die Tatsache, dass sie ein zweidimensionales Gebilde in einem dreidimensionalen Raum ist. Die zusätzliche dritte Dimension erlaubt der Fläche, sich so zu krümmen und zu biegen, dass ihre Enden zusammengeführt und das gesamte Gebilde in sich abgeschlossen werden kann. Die durch eine offene Dimension einen weiteren Grad der Freiheit gegebene Möglichkeit der Krümmung verhindert, dass die Abwesenheit von Grenzen eine unendliche Ausdehnung zur Folge hat. Einstein macht nun den Vorschlag, sich das Universum wie eine Oberfläche vorzustellen. Allerdings muss alles um eine Dimension höher gestuft werden, und damit wird seine Physik trotz aller anschaulich wirkenden Begriffe leider unanschaulich. Die Evolution hat uns nur auf die drei Freiheitsgrade der räumlichen Bewegung vorbereitet und eingerichtet, die wir im Alltag ausnutzen können. Man braucht aber nicht zu verzagen und kann immer die genannte Kugel vor dem inneren Auge betrachten und als Modell nehmen. Die Welt, in der wir leben, ist, Einsteins Einsichten zufolge, die dreidimensionale Oberfläche einer in Wahrheit vierdimensionalen Welt. Was die vierte Dimension ist, wird noch erklärt. Aus diesem Grund ist der Kosmos zwar unbegrenzt, aber er bleibt endlich. Es gibt sie also, die Möglichkeit einer endlichen und doch nicht begrenzten Welt. Und sie gibt unserem Platz im Kosmos eine humane Dimension, wobei jetzt nicht die geometrische Bedeutung dieses Wortes gemeint ist. Das menschliche Leben ist endlich, und wir möchten in diesem Rahmen unbegrenzte Möglichkeiten und Freiheiten haben. Wir sind so, wie der Kosmos, den Einstein beschrieben hat. Vielleicht lieben wir ihn deshalb über alle Maßen und nicht nur seiner Haare wegen. Was Einstein mit seinen Theorien und Einsichten präsentiert, ist von höchster philosophischer und theologischer Brisanz. Mit seinem Modell der Welt verschwinden nämlich einige unsinnige Fragen, die jahrhundertelang von allen Fakultäten gestellt worden sind. Die berühmteste von ihnen lautet, was hinter dem Rand der Welt liegt? Was beginnt an der Stelle, an der unsere Welt zu Ende ist? Einsteins Lösung lautet, dass es diese Grenze nicht einmal in Gedanken gibt, die überschritten werden soll. Selbst wenn wir von dem Ort, an dem wir stehen, immer nur geradeaus und nach vorne laufen, werden wir nie an eine Grenze stoßen, sondern bestenfalls den Weg zu uns zurückfinden. Dafür sorgt die gekrümmte Raumzeit. Wer lange genug im Weltraum unterwegs ist, kommt nach Hause, so wie es Novalis in seinem Roman Heinrich von Ofterdingen ausgedrückt hat. Wohin fahren wir denn? Immer nach Hause. Diese Beobachtung aus der Welt im Kleinen gilt offenbar sicher für die Welt im Ganzen. Neben dieser romantisch scheinenden Auflösung eines uralten Rätsels der Menschheit steht noch die elegante Klärung der philosophischen Frage ins Haus, ob die Welt einen räumlichen Anfang haben kann oder nicht. Bekanntlich hat Immanuel Kant, der Denker der Aufklärung, das zentrale Problem seiner Kritik der reinen Vernunft gefunden, als er über die Frage nachdachte, ob die Welt einen zeitlichen Anfang hat oder nicht. Kant bemerkte, dass sich sowohl das eine wie auch das andere beweisen lasse, und für die Frage nach dem Anfang im Raum trifft dasselbe zu. So eine Situation macht natürlich keinerlei Sinn, und Kant führte die Idee der Antinomie ein. Wenn es widersprüchliche Beweise für eine Behauptung und ihre Verneinung bzw. ihr Gegenteil gibt. In seiner Kritik der reinen Vernunft füllte er viele Seiten mit verwirrenden Antinomien, und zwar vor allem, um sich zu fragen, was sich daraus lernen lässt. Im Verständnis eines zeitgenössischen Philosophen lautet die Antwort von Kant, dass unsere Vorstellungen von Raum und Zeit auf die Welt als Ganzes unanwendbar sind. Die Vorstellungen von Raum und Zeit sind natürlich auf gewöhnliche physische Dinge oder Vorgänge anwendbar. Dagegen sind Raum und Zeit selbst weder Dinge noch Vorgänge. Sie können nicht einmal beobachtet werden. Sie haben einen ganz anderen Charakter. Sie stellen eher eine Art Rahmen für Dinge und Vorgänge dar. Man könnte sie mit einem System von Fächern oder mit einem Katalogsystem zur Ordnung von Beobachtungen vergleichen. Raum und Zeit gehören nicht zu der wirklichen empirischen Welt der Dinge und Vorgänge, sondern zu unserem eigenen geistigen Rüstzeug, zu dem geistigen Instrument, womit wir die Welt angreifen. Raum und Zeit fungieren ähnlich wie Beobachtungsinstrumente. Wenn wir einen Vorgang beobachten, dann lokalisieren wir ihn in der Regel unmittelbar und intuitiv in einer raumzeitlichen Ordnung. Wir können daher Raum und Zeit als ein Ordnungssystem charakterisieren, das sich wohl nicht auf Erfahrung gründet, aber in aller Erfahrung verwendet wird und auf alle Erfahrungen anwendbar ist. So stellt Karl Popper im 20. Jahrhundert dar, was Kant im späten 18. Jahrhundert ausgeführt hat, als ihm der Gedanke kam, dass nicht wir Menschen in Raum und Zeit sind, sondern dass umgekehrt Raum und Zeit in uns Menschen sind. Popper schrieb die zitierten Sätze in einer Gedächtnisrede auf Kant, die aus Anlass des 150. Todestages des Philosophen gehalten wurde, also im Jahr 1954. Man kann dieses Jahr, in dem Deutschland zum ersten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft errang, auch aus einer anderen Perspektive betrachten. 1954 liegt ein Jahr vor Einsteins Tod und fast 4 Jahrzehnte nach der Veröffentlichung seines oben zitierten Buches. Und in ihm hat er klipp und klar gezeigt, dass genau das doch möglich ist, was Kant verweigert hat und Popper fortschreibt, nämlich Betrachtungen über die Welt als Ganzes anzustellen und unsere Vorstellungen von Raum und Zeit genau darauf anzuwenden, also auf die Welt als Ganzes. Einsteins grandiose Leistung besteht unter diesem Gesichtspunkt darin, Raum und Zeit aus der luftigen Höhe philosophischer Spekulationen geholt und wieder dem experimentellen Zugriff der Wissenschaft zugänglich gemacht zu haben. Die offenkundige Unbildung unserer Eliten zeigt sich nun darin, dass dies selbst Jahrzehnte nach Einstein nicht verstanden worden ist. Dabei hat besonders Popper oft betont, wie sehr er mit Einsteins Ansichten übereinstimme. Bis heute haben die philosophischen Abteilungen der Universität aber weder gemerkt, dass bei Kant etwas schiefgelaufen ist, noch haben sie verstanden, wie dies richtig gebogen werden kann. Dabei lässt es sich so einfach sagen, wodurch Kants Irrtum in sein Denksystem kommt, und zwar durch ein Schlupfloch, das die Bewunderung geöffnet und niemand verschlossen hat. Wie seine Zeitgenossen stand Kant unter dem Eindruck der Newtonschen Physik, die den Himmel mit der Erde verband und in der Lage war, aus einem Grundprinzip die Gesetze der Planetenbewegung abzuleiten. Zwar staunte jeder Mann und jede informierte Frau über Newtons System, aber keiner zeigte sein Staunen und Bewundern so intensiv und gründlich wie Kant, der die hier formulierten Gesetze für ewig wahr und unbedingt gültig hielt und deshalb ohne weiteres nachprüfen, daraus universelle und damit riskante Konsequenzen zog. Newton fungierte als Gott des Philosophen, und deshalb erhob der sonst so kritische Kant, frisch und fromm und fröhlich frei, die speziellen Voraussetzungen der Newtonschen Physik zu den allgemeinen Voraussetzungen der menschlichen Vernunft. Und anschließend errichtete er auf dieser erhabenen Basis seine Philosophie der Erkenntnis mit all ihren Folgen. Wenn man an die Philosophie die strengen Maßstäbe der Wissenschaftlichkeit legt, die zum Beispiel Karl Popper ersonnen hat, dann müsste man sagen, dass die Erkenntnistheorie, die Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft vorlegt, in vielen Punkten falsifiziert worden ist und sich damit nur als bedingt brauchbar erweist. Natürlich steht viel Richtiges in dem dicken Buch, in dem zum Beispiel die schon zitierte kopernikanische Wende ihren historischen Auftritt bekommt und das berühmte Ding an sich als unerreichbar entlarvt wird. Aber die Idee der Kritik sollte auch vor der Kritik der reinen Vernunft nicht Halt machen. Kant hat eben nicht das Wirken der menschlichen Vernunft, sondern ein Werk des wissenschaftlichen Verstandes kritisch beleuchtet. Und mit diesem Hinweis auf ihre Begrenztheit soll die Philosophie wieder verlassen und die Physik erneut in den Mittelpunkt gestellt werden.